Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der achten Staffel Mittwochs bei Goethe. Ich bin Eva Mühlbacher und das ist der Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Ja, wie versprochen, starten wir heute mit einem neuen Motiv, nämlich jenem der Schönheit. Und hier sehen wir uns E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann an. Zunächst einmal, wer war E.T.A. Hoffmann? Er wurde 1776 geboren und stirbt 1822. Wer aufmerksam die letzte Folge angehört hat, weiß schon, das ist ein Zeitgenosse von Goethe. Die beiden hatten aber gar nichts gemeinsam. Goethe war genau gegen diese Art zu schreiben, die Hoffmann, Hoffmanns Weltruhm begründet hat. Und daher haben sich die beiden auch nie getroffen. Hoffmann ist ein typischer Vertreter der Romantik, die dann Anfang des 19. Jahrhunderts startet. Und er ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Romantik. Er ist aber sehr, sehr vielseitig. Er wirkte nämlich auch als Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist. Er gilt mit seinen Erzählungen nach Goethe und bis zum Durchbruch der Werke Kafkas dann nach 1945 als der einflussreichste deutschsprachige Erzähler. Ausgehend von den Gespenstergeschichten des 18. Jahrhunderts, der englischen Schauerliteratur und frühromantischen Märchen beeinflussten seine Novellen und Erzählungen zahlreiche Schriftsteller. Hoffmanns Leben war wechselhaft. Er hat einige der dunklen Geschichten, von denen er schreibt, wohl auch selbst erlebt. Er studiert eigentlich sehr gut, hat einen guten Abschluss und ist später mehrmals unglücklich verliebt. Er stellt dann Karikaturen von berühmten Beamten. Das ist dann tatsächlich für seine Karriere ein Problem, denn auch er strebt eigentlich die Karriere als Jurist an. Er ist eigentlich Beamter und als er dann aber seine Vorgesetzten karikiert, ist das natürlich ein Problem. Daher wird er auch öfters versetzt in seinem Leben. Außerdem ist er dem Alkohol wohl auch nicht abgeneigt und verbringt eine psychisch instabile Zeit in einer Burg nahe der deutschen Stadt Bamberg. Diese kann man übrigens heute noch besichtigen. Eines Tages dann wird Hoffmann schwer krank. Er kann sich kaum noch bewegen und niemand weiß bis heute, wo die Krankheit herkam. Und trotzdem hört er bis zu seinem Tod nicht auf zu schreiben. Er stirbt schließlich in Berlin nach der Vollendung seiner letzten Novelle. Die Erzählung, die wir uns heute ansehen, heißt aber Der Sandmann. Und worum geht es da? Ein junger Mann, Nathanael, ist eigentlich Clara versprochen. Er soll sie heiraten, aber dann wird ihm die schöne Olympia bei einer Abendgesellschaft vorgestellt. Und da verliebt er sich sofort in sie und verlässt Clara. Vorgestellt wurde Olympia ihm von einem zwielichtigen Mann namens Coppola. Und Nathanael hat ein bisschen Angst vor ihm, denn er erinnert ihn an einen schrecklichen Vorfall seiner Jugend, bei dem sein Vater gestorben ist. Trotzdem ist Nathanael von Coppola und demzufolge auch von Olympia fasziniert. Sie saß der Türe gegenüber, so dass ich ihr Engels schönes Gesicht ganz erblickte. Sie schien mich nicht zu bemerken und überhaupt hatten ihre Augen etwas Starres. Beinahe möchte ich sagen, keine Sehkraft. Es war mir so, als schliefe sie mit offenen Augen. Seltsam, oder? Warum mit offenen Augen? Wir wissen schon, dass Olympia nicht sprechen kann. Sie bleibt die ganze Novelle hindurch stumm. Das gefällt ihm übrigens unter anderem so an ihr. Aber was ist mit ihren Augen? Sind diese etwa seelenlos? Nathanael erhält die Antwort bald, als er sich zu Coppolas Haus schleicht, um Olympias Hand anzuhalten. Als er aus dem oberen Zimmer Geräusche hört, schleicht er sich hinauf und traut seinen Augen nicht. Coppola werkelt an Olympia herum. Diese fällt zu Boden und zerbricht in all ihre Einzelteile. Sie ist ein Automat, eine seelenlose Maschine. Nathanael ist erschrocken und entscheidet sich schließlich für Clara, weil sie eine echte Frau ist. Aber es wäre keine Novelle der Romantik, wenn die Geschichte gut enden würde. Natürlich glaubt Nathanael, Coppola wiederzusehen und stürzt sich eines Tages vom Turm, sodass er stirbt. Das heißt also, für den jungen Mann, der sich hier von einem Automaten verführen hat lassen, endet die Geschichte nicht gut. Was aber sagt uns diese Geschichte über das Motiv der romantischen Schönheit? Wir sehen, Clara repräsentiert die reine Schönheit, daher der Name, basierend auf Clara. Clara kennen wir im Deutschen auch, was rein bedeutet. Irgendwann findet Nathanael sie aber langweilig. Er will nämlich jemanden, der perfekt ist. Und Olympia ist es. Sie spricht nicht, lächelt immer zu, ist immer hübsch gekleidet. Das ist die perfekte Frau. Und Olympia entspricht dem Schönheitsideal der Romantik. Eine Frau, die keine eigene Persönlichkeit hat, sondern einfach hübsch anzusehen ist. Keine rebellischen Frauen werden mit Schönheit verbunden, denn diese geht in der Romantik immer mit Liebe zusammen. Und zwar mit einer sehr reinen Liebe. Und Liebe findet man demzufolge nur in der perfekten Version einer Frau. Tja, aber die perfekte Frau gibt es nun mal nicht. Und Olympia ist auch nur ein Automat. Dieses Motiv aber, die Suche nach dem perfekten Partner, können wir heute ganz besonders nachvollziehen. In den sozialen Medien gibt es immer jemanden, der perfekt ist und von dem wir denken, dass wir uns aufgrund der äußerlichen Schönheit in ihn oder sie verlieben könnten. Aber natürlich gibt es diese perfekte Schönheit nicht. Auch heute nicht. Und das ist eine sehr interessante Parallele zur Literatur der Romantik, denn man möchte fast denken, wir sind in 200 Jahren klüger geworden. Sind wir offenkundig nicht. Der Automat ist aber auch ein Motiv der Gegenwart, denn immer dort, wo ein Automat in einer Geschichte vorkommt, geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Technik, um Fortschritt und Täuschung. Heute geht es eher um die Automaten, die über den Menschen herauswachsen könnten, wie beispielsweise die KI. Ein gutes Beispiel dafür ist der Film Ex Machina mit Alicia Vikander. Im 19. Jahrhundert muss der Automat noch sterben. Und es bleibt ein gruseliges Gefühl zurück. Olympia zerbricht in alle Einzelteile und sie ist für immer weg. Im 21. Jahrhundert aber tritt er manchmal aus dem Schatten des Menschen, um seinen eigenen Platz zu beanspruchen. Diese perfekte Schönheit haben wir also auf ein neues Level gehoben. Der Gedankengang dahinter ist aber immer noch derselbe. Clara wiederum, die Gegenspielerin Olympias, repräsentiert die reine, klare Schönheit. Ihre Reinheit ist durch ihre helle Augenfarbe ausgedrückt, die blau ist und damit auch den Himmel repräsentiert. Damit gibt es dann natürlich auch einen Bezug zu Gott, der in der Romantik noch sehr entscheidend ist. Gott ist allgegenwärtig in der Natur und in den Menschen. Und wer nun blaue Augen hat, der reflektiert einen Teil des Himmels, ist also Gott als Person näher als alle anderen. Die Schönheit bei Hoffmann, das haben wir gerade gesehen, ist also eine andere als die Schönheit des vibrierenden, beginnenden 20. Jahrhunderts. Um diese geht es in 2 Wochen bei Gottfried Benn. Bis dahin, tschüss und servus.
Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.